Willkommen, mein Name ist Volker Birk vom CCC Alpha-Kreis Ulm. Das ist heute mein Thema. Ihr habt es vielleicht ganz kurzfristig noch in der Ankündigung mitgekriegt. Das erste C steht bekanntlich nicht für Ordnung. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich das ziemlich langweilig finde, sich ständig über irgendwelche Sicherheitssysteme und harte Kryptografie und was weiß ich was alles zu unterhalten, solange es noch derartige Löcher gibt, wo es überhaupt gar kein Sicherheitssystem gibt. Und deshalb wollte ich da einfach mal darauf hinweisen, dass es so diverse kleine Probleme gibt im Umgang mit zum Beispiel Windows-Rechnern, die noch völlig ungelöst sind und bei denen auch die bisherigen Sicherheitssysteme einfach überhaupt nicht greifen. Und solange es solche Löcher gibt, halte ich es für ziemlich überflüssig, sich über das Brechen von harter Kryptografie große Gedanken zu machen. Da braucht man sich nicht mal über die SSL-Implementierung von Microsoft noch Gedanken machen, über die man sich sowieso keine Gedanken machen mehr sollte. In medias res. Was ist das Thema, um was geht es hier so circa? Nun, eben alle Welt bemüht sich hier um Absicherung von Maschinen-Maschinen-Schnittstellen und das ist auch sehr sinnvoll. Ich will das ja gar nicht so kritisieren in dem Sinne, dass ich das grundsätzlich ablehne. Es ist auch so, dass inzwischen andere Implementierungen von harter Kryptografie gibt, die relativ brauchbar sind. Auch dieses streite ich nicht ab. Ich finde es halt ein bisschen lustig, wenn man immer wieder darauf zurückkommt, nicht nur in der Biometrie, wo es um die Lebenderkennung geht, mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die kein Stecken bis jetzt durchdacht ist, sondern bei so einfachen Geräten hier wie so einem Laptop oder einem PC ist es gar nicht bedacht, wie man hier Sicherheit erzeugen kann, und das ist eben das Thema. Ich habe mir auch ein schönes provokantes Beispiel natürlich gewählt, gleich so ein Anwendungsbeispiel quasi, wie man das Korrumpieren der Mensch-Maschine-Schnittstelle kreativ einsetzen könnte. Das ist ein sehr gefährliches Beispiel natürlich, mit nicht ohne Hintergedanken gewählt natürlich, weil da momentan eben sehr viel Unsinn zu erzählt wird aus meiner Sicht. Der Unsinn, der erzählt wird, der fängt irgendwie immer gleich an, meistens in Blau, nicht immer, manchmal auch in Rosa oder in vielen anderen lustigen Farben. Das ist der Boris-Becker-Effekt und das ist alles ganz einfach. Und weil das so einfach ist, dachte ich, muss man auch mal drüber nachdenken, wie einfach das eigentlich wirklich ist. Wie funktioniert eigentlich so ein Internetbanking? Die meisten hier Anwesenden werden es wissen. Ich wiederhole mich hier mal kurz. Also irgendein Benutzer nimmt halt irgendeine Kiste, zum Beispiel so ein PC, und kommuniziert dann halt mit irgendeinem Webserver. Und warum macht er das? Ganz einfach, er hat einen sehr freundlichen Partner, das ist, von dem er sehr viel Beratung erhält natürlich und guten Willen, das ist eben die Bank. Und bei der steht meistens irgendein Mainframe rum. Und hier gibt's eben dann Kommunikation des Benutzers mit seinem freundlichen Partner. Zum Beispiel eben die Kommunikation des Benutzers mit seinem PC, der hackt da auf dem Ding rum, meistens klickt er nur noch, hacken ist ja nicht mehr so aktuell, habe ich gehört, hier auf diesem Kongress natürlich. Dann gibt es das böse, böse Internet, da gibt es ganz speziell gesicherte Verbindungen, dann kommuniziert der PC eben über dieses böse Internet mit dem Webserver und irgendwie kommuniziert dann der Webserver mit dieser Mainframe natürlich auch. Und mir geht es also heute hier um diese Stelle, wie der Benutzer mit seinem PC kommuniziert, und das möchte ich hier ein bisschen ausführen. Nun gut, die Idee, die Mensch-Maschine-Schnittstelle anzugreifen, ist nicht so neu. Viele Leute hier kennen das vielleicht noch von den textbasierenden Schnittstellen. Da war das hier so ein üblicher Trick eine Weile lang, dass man sich einloggt an einem Terminal und lustigerweise hat man sich schon beim ersten Mal beim Passwort vertippen, beim zweiten Mal ging es dann. Und in Wirklichkeit war der erste Passwort-Login überhaupt gar kein echter Login, sondern es war ein Programmchen, was das Passwort vielleicht irgendwo hingespeichert hat oder irgendwo per Mail verschickt und dann den echten Login gestartet hat. Derlei Unfug ist inzwischen immer noch ein bisschen unterwegs. Meistens hat man so mit geschickten Bildschirmlöschen und Logout-Printen und was weiß ich wann, ich weiß alles, ein bisschen abgestellt. Aber das gibt's nicht nur hier auf der an meinem Beispiel auf der Unix-Ecke, das gibt's eben auch auf der Novell-Ecke und was weiß ich wo überall. Also die Idee, Mensch-Maschinen-Schnittstellen anzugreifen und damit kreative Dinge zu machen, ist nicht wirklich neu. Ein bisschen kreativer ist es allerdings schon, wenn man mit so einer komplexen Mensch-Maschine-Schnittstelle, User-Interface, das ist nämlich die Schnittstelle zur Maschine oder grafisches User-Interface hier, eben mit Windows umgeht. und das mal so ein bisschen anguckt, wie das eigentlich funktioniert, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Windows-Spezialisten hier im Raum sind. Ich erwarte auf diesem Kongress natürlich fast ausschließlich welche. Dachte ich mal, ich liste das trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal auf, wie das so circa funktioniert. Also Windows ist zum einen, ich sag's gleich, über Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP, genannt Bonbon Windows. Die anderen Windows, sich da über Sicherheit zu unterhalten, ergibt natürlich keinen Sinn. Hier kann man wenigstens das Thema diskutieren. Also Windows ist hier zumindest mal ein Timesharing-System, so wie wir uns das eben auch vorstellen. Da gibt es irgendeinen Kernel und da gibt es irgendwelche, meistens Treiberverfahren, irgendwelche Hardware-Unterstützung im Kernel, und die Hardware-Unterstützung bei Windows, das ist meistens Interrupt-gesteuert gemacht, selten gepolt. Und dann gibt es eben Prozesse und Threads. Das Multitasking vom Windows-Kernel ist Thread-granular. Dann gibt es eben Prozesse und Threads im Userland. Es gibt aber noch was völlig Zweites. Das hängt mit der Abstammung von Windows zusammen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das Stichwort kooperatives Multitasking. Das haben die jetzt irgendwie so reingebacken in dieses Betriebssystem. Windows ist nämlich eine nachrichtenbasierende GUI. Das bedeutet, da werden irgendwelche Nachrichten erzeugt und an irgendwelche Fenster geschickt. Also alles bei Windows ist alles wirklich Fenster, das Zeug heißt nicht nur so. Und die empfangen dann die Nachrichten. Wie das genau ist, eigentlich empfangen nicht die Fenster die Nachrichten, machen wir gleich. Nun gut, wie funktioniert das circa? Da gibt es irgendeine System Message Queue, da werden die Nachrichten hinten dran gehängt und dann gibt es einen System Dispatcher, der verteilt die Nachrichten, und zwar verteilt er die eben an Threads. Und dann gibt es eben pro Thread eine Thread Message Queue und dann gibt es am Ende jeder Thread Message Queue einen Thread Dispatcher und der verteilt die Nachrichten weiter an die Message Handler. Also so in etwa funktioniert das bei Windows im Überblick. Empfänger einer solchen Nachricht ist dann jeweils eine WindowProc, und eine WindowProc ist vorhanden, ist einfach eine Funktion, und diese Funktion ist vorhanden pro Fensterklasse, nicht pro Fenster. Die Fenster sind also so in Klassen eingeteilt. Pro Fensterklasse gibt es eine WindowProc, so in etwa. Okay, was passiert also, wenn ein Benutzer das macht, was er üblicherweise halt so tut, nämlich Klick? Was passiert dann? Dann löst er damit üblicherweise einen Interrupt aus an der CPU, und dieser Interrupt, der erzeugt eben, dass die CPU mit ihrem Programmzähler mal ein Programmchen anfängt anzuspringen, das man eben Treiber nennt, und dieser Treiber macht was? Der erzeugt eben auf irgendeine Art und Weise eine sogenannte Nachricht. Das ist das, was die Treiber von Windows tun, sie erzeugen Nachrichten. Diese Nachricht wird hinten in die System Message Queue angehängt und obendrauf wird sie eben weiterverteilt an die passende Thread Message Queue, und zwar von dem Thread, wo das Fenster dazugehört, wo die Nachricht dazugehörte. Das Ganze ist ja fensterbezogen. Und dann wird das Ganze schließlich weiterverteilt eben an die entsprechende WindowProc. Das ist so der Überblick hier. Entsprechend ist das hier also so die Arbeit des System Dispatchers. Da möchte ich mich heute nicht so direkt drum kümmern. Das hier ist die Arbeit der Thread Dispatchers, und da der Thread Dispatcher im Thread selber sitzt, muss den ein Windows-Programmierer auch selber herstellen, auch wenn es die wenigsten Windows-Programmierer tun, weil sie irgendwas mit Visual Basic oder Delphi oder weiß der Henker was anklicken. In Wirklichkeit tun sie es, sie tun es halt nicht mehr wirklich bewusst. Okay, was es auch gibt, ist auch ganz interessant, das Ganze geht auch wieder von hinten durch die Brust ins Auge, nämlich, es gibt üblicherweise sogenannte Translators. Wenn die WindowProc eine bestimmte Nachricht liest, erzeugt die selber eine weitere Nachricht und schiebt die auf ihre eigene Thread Message Queue zum Beispiel. Wozu gibt es sowas? Nun, ich habe hier absichtlich mal die Nachricht NC-Hit-Test gewählt. Das ist nämlich eine Nachricht, NC steht für Non-Client-Error, das verwirrt jetzt ein bisschen. Es ist eine Nachricht, die ein Fensterchen kriegt, wenn irgendwas mit der Maus ist. Also zum Beispiel, Benutzer hat an der Maus bewegt, wir kennen das alle. Bewegt sich die Maus noch? Ja, aber der Zeiger nicht mehr. Also wenn sich irgendwas hier mit der Maus passiert, nicht mehr im Zeiger, dann wird halt so ein Dingens erzeugt und in Wirklichkeit ist es schon alles, was erzeugt wird und der Rest wird schon irgendwo translated. Also das gibt dann irgendwo eine WML-Button-Down und eine WML-Button-Up und die werden wiederum translated in eine WM-Click und eventuell, wenn es noch eine L-Button-Down und noch eine L-Button-Up gibt, gibt das noch eine Click und da das zwei Klicks waren, gibt das eine D-Click. Windows-Message. Also das ist das Zeug, was so beim Translaten passiert, dass da immer mehr Nachrichten draufgeworfen werden, indem das ganze Zeug hier interpretiert wird. So eine Window-Proc zu schreiben, ist also eine Heidenarbeit. Nein, ist es nicht, weil es gibt eine fertige Funktion in der Systembibliothek von Windows, in der User-Exe eben, und die heißt Default Window Proc und die ruft man dann immer mit dem Gramsch auf, den man selber nicht interpretieren mag und dann interpretiert die da munter hin und wenn man selber Translators einsetzt, kann man das auch explizit tun. Also so in etwa funktioniert das Nachrichtenhandling von Windows und das ist sehr wichtig, wie was funktioniert, wenn man es angreifen will, klar. Okay, wie sieht also circa so ein Hello World Programm in Windows aus? Das ist eine recht komplexe Sache, man kann es kaum fassen. Bitte keine Handys. Das ist der Entry Point von Windows. Da gibt es eine sogenannte WinMain und da sieht man schon zwei wichtige Dinge. Das erste, was man sieht, ist, es gibt sogenannte Instance Handle. Das ist auch so ein historisches Relikt von Windows. Es war nämlich früher so, wenn man einmal Notepad-Exe gestartet hat und dann gleich ein zweites Mal noch ein Notepad-Exe gestartet hat, dann hat Windows in Wirklichkeit nur eins gestartet und es animiert, zwei Instanzen vom ersten zu erzeugen. Und hier kriegt man mit dieser Previous Instance, kriegt man einen sogenannten Handle mit, das ist eine ID oder sowas ähnliches, einen sogenannten Handle für die Previous Instance und wenn der 0 ist, dann weiß man, dass man die erste Instance war. Also so in etwa ist die Bedeutung dieser Instance Handles. Die Instance Handles, die identifizieren also eindeutig eine Instanz eines Windows-Programms. Dann kriegt man noch eventuell die Command Line mit, klar, und dann kriegt man hier was Verrücktes mit, nämlich einen Sack voll Flags. Nämlich soll das Fensterchen im Normalmodus aufgehen oder gleich als Vollbild oder als Symbol oder weiß der Henker was nicht alles. Sowas kriegt man hier mit diesen Flags mit. Was man sich dann gleich im Entry Point bastelt, ist eine Message Structure. Das ist eine Message, ist also eine TypeDef Struct Tag Message. Okay, dann macht man Folgendes. Üblicherweise, wenn man die erste Instanz ist, das kann man jetzt also rausfinden, dann ruft man eben, dann initialisiert man die Applikation und wenn man nicht die erste Instanz ist oder auch wenn man sie ist oder auch in jedem Fall, initiiert man eben seine Instanz, deshalb trennt man die Init-Prozeduren so ab. Was man da so tut, werde ich mich nachher ein bisschen drauf eingehen. Okay, und dann kommt jetzt eben dieser Dispatcher. Funktioniert in etwa so, ist üblicherweise eine Warteschleife. GetMessage nimmt eine Nachricht von der ThreadMessageQueue runter. Im Übrigen macht das Ding gleichzeitig noch ein Yield, weil Windows macht immer noch kooperatives Multitasking, nur inzwischen eben pro Thread. Und dann eventuell, ich habe hier mal eine Translate-Message eingebaut, ist doch eine schöne Sache, also ist klar, was da passiert. Und dann eben eine Dispatch-Message, die guckt zu dieser Nachricht, für welches Fensterchen war das, dieses Fensterchen, für welche Klasse ist das. Und wenn ich die Klasse habe, dann wird eben das Ganze zugestellt, indem man die entsprechende Window-Proc aufruft. Das macht diese Dispatch-Message fix fertig. Die gibt es auch fertig in der Systembibliothek, erfreulicherweise. Okay, und dann gibt man eventuell noch ein bisschen was zurück. Das ist das Ergebnis der WM-Quit, ist jetzt aber egal. Okay, so sieht also so ungefähr eine WinMain von einem Hello World aus. Und jetzt brauchen wir die ganzen Funktionen noch dazu. Man glaubt es kaum. Aber man muss es haben, sonst versteht man nicht, um was es geht. Das hier ist also dieser Thread-Dispatcher. Wie gesagt, den muss man selber schreiben. Ist aber nicht wirklich schwierig, wie man sieht. Okay, ich mache jetzt hier mal an dieser Stelle weiter. Das ist die Init Application. Da passiert was Wichtiges, nämlich man legt sich so eine nette Struktur wieder an, so eine Windclass, Window Class Struktur, XFI Extended, inzwischen das zweite Update. Aus Kompatibilitätsgründen gibt es die alte natürlich noch wie an ist. So. Und was macht man dann? Dann füllt man eben diese lustige Struktur hier mit allem möglichen Unfug. Und dann registriert man die Klasse und das macht man natürlich nur, wenn man die erste Instanz ist, eine Klasse von Fenstern registrieren. Das hier ist also der wichtige Teil dabei. An jeder Window-Klasse hängt eben ein Pointer auf eine Function. Die WindProc ist eine Function und das, was ich jetzt sage, ist C. Windows ist ein C-basierendes System eigentlich und das ist entsprechend ein Function-Pointer hier. Okay, Hier wird also der Message Handler eingehängt in die Klasse. Gut, so eine Windprog, wie funktioniert die circa, dass man ein Gefühl dafür kriegt? So eine Windprog, da kriegt man Window Handle und die Message und irgendwelche Parameter dazu. Und üblicherweise möchte man dann auf das Fensterchen noch was draufmalen. Das geht mit so einer Paintstrike. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht Java gemacht haben. So ein HDC ist ein Device-Kontext. Das ist so was Ähnliches wie Graphics in Swing oder in AWT. Okay. Jetzt, da ich jetzt hier natürlich alle Nachrichten aller Fenster kriege in dem blöden Ding, muss ich natürlich hier jetzt mal Rundfall unterscheiden. Was mache ich also? Ich gucke halt mal, was es so ist, was ich so an Nachricht kriege. Zum Beispiel, ich kriege eine VM Paint. Auch hier gibt's Auto-Clipping und Paint on Demand und was weiß ich was alles. Und ich brauche das nur auswerten und kann dann irgendwelche lustigen Dinge auf mein Fensterchen malen. Und was möchte ich draufmalen? Klar, ist ja ein Hello World. Ich möchte natürlich Hello World draufmalen. Okay, habe ich hiermit gemacht. Das heißt, so eine VM Paint kriege ich immer dann, wenn das Fensterchen gemalt worden soll, und dann male ich da halt drauf. Okay. Eventuell kriege ich auch andere Nachrichten, kann beliebige andere Nachrichten auswerten. Ich kann nicht nur jetzt so eine NC-Hit-Test auswerten, ich kann auch direkt die Translated Messages auswerten. Ist ein bisschen einfacher. Und dann halt irgendwas tun noch, wenn mein Benutzer da draufklickt, ist mir jetzt scheißegal. Für mein Hello World ist es nicht wirklich wichtig. Okay, also so in etwa ist eine Windprog aufgebaut, dass man die mal gesehen hat. Okay, der Gag an der Sache ist jetzt, wo ist jetzt der Angriffspunkt? Nun, ich kann mich vor jede Windowprog an beliebiger Stelle einhängen. Ich kann mich sogar an den System Dispatcher einhängen. Dafür gibt es bei Windows gleich fertige Funktionen, die heißen Hook. Ich kann also eine beliebige Stelle in diesem Nachrichtenfluss einfach meinen eigenen Programmcode einhängen. Das Lustige an dieser Sache ist, dass ich das über Prozessgrenzen hinweg ohne Sicherheitssystem machen kann. Ich kann also, es gibt überhaupt gar kein Sicherheitssystem dafür, ich kann also jederzeit mich in den Nachrichtenfluss der einen Applikation von der anderen Applikation aus einhängen. Welche Applikationen sich da besonders gut eignen, werde ich nachher noch ansprechen. Das Nette ist, mit solchen Hooks kann man sich nicht nur einhängen und mitlesen, sondern man kann auch beliebig filtern und man kann auch eigene Nachrichten so ein bisschen initiieren. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten inzwischen, dass die Applikationen das mitkriegen können, wenn die Nachricht initiiert ist. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass die Applikationen das nicht mitkriegen, wenn die Nachricht initiiert ist, weil die Funktion völlig neu ist und aus Kompatibilitätsgründen die alten Methoden natürlich alle weiterhin gehen. Klar. Da ich aber momentan noch keine Applikation kenne, die sowas überhaupt prüft, ist es noch eine akademische Frage. Okay, das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Entsprechend kann ich über das Sicherheitssystem dieser Sache. Ich meine, wir reden hier immerhin über prozessübergreifende Kommunikation. Und soweit ich mich erinnern konnte, war doch Prozess irgendwas mit Memory Protection, damit es keine prozessübergreifende Kommunikation gibt. So circa jedenfalls habe ich das so im Kopf. Und hier haben wir eben ein System von beliebiger prozessübergreifender Kommunikation. Nun gut, was wird man da wohl machen? Ich habe ja mein Beispiel schon genannt. Man wird eben, ist fast zu einfach, ich weiß, es ist sehr langweilig hier, man wird eben natürlich einen Man-in-the-Middle-Attack machen. Wenn man schon mitten in einem Nachrichtenfluss sitzt, wird man halt in etwa Folgendes machen. So der Benutzer, der da Klick macht, da wird man sich da halt so in die Mitte setzen und dessen Kommunikation beliebig manipulieren. Dazu habe ich so ein bisschen ein Codebeispiel mitgebracht, dass ihr mal seht, wie so ein Hook aussieht. Für die Leute, die das zu Hause nachprogrammieren wollen. Ist nicht so schwierig. Ich habe hier mal eine Install-Hook geschrieben. Das Schöne an Hooks ist, sie sind immer in DLLs zu Hause und bei Windows ist fast alles eine DLL. Das ist auch noch eine ganz nette Sache, komme ich nachher noch drauf. Und so lädt man eben, also so eine DLL ist in etwa das, was für die Nicht-Windows-Freaks hier, die es auch geben soll, das ist in etwa das, was eine Shared Library ist. So lädt man so eine lustige Shared Library dynamisch im Code und holt sich dann eben irgendwelche Adressen hier. Ich nehme mal zwei Stück. Und dann ist es tatsächlich so schwierig, ich habe hier in meinem Beispiel mal so einen kleinen Keyboard-Hook. Also sprich, wenn man was aufs Keyboard drückt, dann kriegt die Applikation eigentlich was anderes dann davon mit. In einem ganz einfachen Beispiel, die Hooks gibt's fertig, da gibt's eine schöne Liste, ich empfehle msdn.microsoft.com, da ist das alles schön dokumentiert. Okay, also so in etwa hängt man so einen Hook ein, ist jetzt auch nicht so überraschend schwierig, würde ich sagen. Gut, wie sieht dann der Code von so einer DLL aus, in der die Hooks drin sind, auch ganz kompliziert. Man gibt, üblicherweise braucht man öfters mal diesen Hook-Handle hier, deshalb habe ich mal so ein Verfahren gewählt, um einen Hook-Handle zu übergeben. Das ist in Windows DLLs ganz lustig. Die werden zwar im Arbeitsspeicher natürlich die Funktion des Executables ausgeführt, aber lustigerweise hat eine Windows DLL immer zusätzlich einen eigenen Speicherbereich. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist nicht so ein sauberes Konzept wie die Shared Libraries mancher Betriebssysteme. Und deshalb kann man da sehr einfach, wenn man hier Statics reinhaut, dann ist das der Speicherbereich der DLL. So was Verrücktes gibt es. Das ist also nicht wirklich nur eine Library, sondern so ein bisschen eigen ist es schon auch, so speichertechnisch. Und deshalb kann man sich da halt so Dinge merken. Und ich nutze das halt gerne. Und wenn ich so eine globale Variable mal festsetze in die DLL, dann knall ich die da halt in den Speicher der DLL rein. Also für die Leute, die sich wundern, was der Scheiß sonst soll. Okay, dann habe ich eben meine Keyboard-Proc. Klar, was mache ich da wohl? In meinem Beispiel ist im Übrigen aus einem Programm rausgeklaut, was ich aber selber geschrieben habe. Also vom eigenen Code klauen darf man, hoffe ich. Und zwar ist es ein Programm, was die Komma-Taste auf dem 10er-Block in eine Punkt-Taste übersetzt. Also alles funktioniert normal, nur wenn man auf dem 10er-Block Komma drückt, dann kommt da ein Punkt statt ein Komma. Fantasievolle Leute hier im Raum würden ahnen, wozu man das vielleicht braucht manchmal. Okay. Gut, was macht man da? Man könnte jetzt die alte Methode wählen, für die es noch keinen Indikator gibt, ob das die Nachricht dann indiziert ist. Man nimmt nämlich einen zweiten Hook und das ist ein sogenannter Journal Playback Hook und dieser Hook ist für CBT, für Computer Based Training, ursprünglicherweise gebastelt worden von Microsoft. Also die hatten da früher so Lernprogramme bei ihren Programmen, so Excel und Word und so, ihr kennt das Zeug. Und da konnte man so auf den Knopf drücken und dann hat der Computer einem das alles vorgeklickt. Und das ist jetzt natürlich für unseren Zweck ganz praktisch. Natürlich kann man so einen Journal-Playback-Hook nehmen, aber da ja momentan noch niemand wirklich prüft, ob die Nachricht injiziert ist oder ob sie echt ist, habe ich mir mal hier rausgenommen, doch einfach die Keyboard-Event aufzurufen und die Nachrichten so mit einem System-Call zu initiieren. Okay, also das ganze Zahlengebastel hier im Übrigen, das ist halb so schlimm, wie es aussieht. Ich mache mal ein Beispiel. Für die Leute, die die Zahlen nicht wirklich so immer selber basteln wollen, hätte ich hier hoffentlich ein nettes Werkzeug. Das ist ein Werkzeug, das ist bei jedem Microsoft C++ Entwicklungswerkzeug dabei. Das ist das sogenannte SPI++, heißt er inzwischen, also noch eins mehr als SPI. Früher hieß der SPI. Blub. Das ist ein recht nettes Werkzeug, da kann man lustige Dinge damit treiben. Zum Beispiel kann man sich von einem beliebigen Fensterchen mal anzeigen lassen, aus welchen Fensterchen das ganze Zeug eigentlich so besteht, indem man auf dieses Suchen-Dingens hier klickt. Ups. Und dann dieses Fadenkreuz nimmt und dann sieht man hier, wo hier Fensterchen sind. Wie haben die Leute das implementiert? Natürlich selber über Hooks, klar. Logisch. Okay. Wenn ich da mal die Menüleiste wähle und dann kann ich hier unten Nachrichten auswählen, dann hängen die da mal einen Hook ein und dann kann man gucken, was da so alles abläuft. Wenn man da so mit der Maus drüber geht, blub, ich halte das mal an, und weil da alles Mögliche an Blödsinn abgeht, benutzt man bei diesem Programm dann halt dieses Optionenfenster und kann da so ankreuzen, welche Nachrichten man überhaupt sehen will. Das ist ein bisschen praktischer. Also auf diese Art und Weise kann man einfach mal ausmessen, welche Nachrichten kriegt eigentlich mein Fensterchen oder welche Nachrichten erwartet es. Und mit diesem einfachen Programmchen kann man auch ein weiteres Problem lösen, nämlich der Programmierer war ganz schlau meiner Applikation, die ich da ein bisschen verladen möchte. Er hat sich eigene Nachrichten ausgedacht, das kann man nämlich auch bei Windows, kein Problem, da messe ich halt aus, was er haben will. Okay, klickst ein bisschen vor, messe mit, kann man auch protokollieren und was weiß ich was alles. Also so ein SPI ist eine recht herzige Sache für sowas. Okay, also da habe ich die Zahlen her. Ich habe mir diese schöne Zahl, wahrscheinlich hätte ich sie mir auch aus der Doku zusammenfriedeln können, diese 13.502, aber es war so ein bisschen einfacher, okay. Gut, also schicke ich dem Ding eben bei Key up, schicke ich dem Key up von meinem und nehme die Nachricht raus, und bei Key down schicke ich ihm einen Key down von meinem und nehme die Nachricht raus. Und so, wenn mein Benutzer diese Komma-Taste drückt, dann kriegt er halt in Wirklichkeit einen Punkt und mag nichts davon. Okay, soweit so hat sich. Hooks können auch, das ist ja ein dokumentiertes Verfahren, können auch gleich mehrere immer eingehängt sein, und deshalb macht man das sauber, dass man gleich den nächsten in der Hook-Kette noch mit aufruft. Das ist doch nett. Falls andere Leute auch kreative Dinge treiben, dann kann man die das auch noch gleichzeitig machen lassen. Okay. Es ist also nicht wirklich so schwierig. Ihr habt es gesehen, das ist von der Technik her eher eine ziemlich billige Sache. Das Lustige sind so die, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, die Schlüsse, die da so, also die Implikationen, die da so damit zusammenhängen. Zum Beispiel ist es jetzt problemlos möglich, dass der Nutzer mal 42 tippt und der Rechner 23 versteht. Da ich aber auch eine VM Paint abfangen kann oder eine VM Settext oder mit was immer auch gemalt wird, kann ich aber wieder rückwärts dafür sorgen, dass der Nutzer die 42 sieht, obwohl das Programm 23 verstanden hat. Wenn man sich überlegt, was das für eine praktische Eigenschaft ist, wenn der Benutzer gerade bei Internetbanking eine Kontonummer eingibt oder aber wenn er einen Betrag eingibt, dann kann man vielleicht erahnen, in welcher Tragweite das Problem existiert. Das Nette von unserem Nutzer ist dann aber, dass wenn er hier Internetbanking macht, dass er die Buchung ja freundlicherweise authentisiert mit einem ganz, ganz sicheren Verfahren. Also entweder nimmt er One-Time-Pad, und das ist jetzt echt sicher, und gibt seine Tanz ein, die er überhaupt nicht irgendwo gespeichert hat, und authentisiert unsere Wunschbuchung freundlicherweise. Also ist auch nett, dass der Benutzer einen dann da unterstützt. Oder aber er unterstützt einen mit HBCI. Er kann einem quasi jetzt mit einem beliebigen Verfahren noch ein bisschen zur Hand gehen, dass die Bank auch weiß, dass die Buchung wirklich ernst gemeint war. Der Rechner bucht natürlich das, was er verstanden hat, und nicht das, was der Nutzer gesehen hat. Und das ist die Kunst an der Sache. Das ist ein hübscher Gag, der mir dann so eingefallen ist, als ich angefangen hatte, das mal zu coden, so im Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen, dass man das eigentlich gar nicht so machen sollte, dass man da einen eigenen Prozess macht, weil der Windows Explorer, und das ist hier ein Tippfehler im Übrigen, um Gottes Willen, das muss der Windows Explorer heißen, nicht der Internet Explorer. Der Windows Explorer hat die schöne Eigenschaft, dass man ihn mit beliebigen sogenannten Shell-Extensions versehen kann. Und diese Shell-Extensions sind ActiveX-Controls, und diese ActiveX-Controls sind nun mal DLLs. Und das Praktische an der Sache ist, dass man dann eben einen solchen Hook im Prozess des Windows Explorers rechnen lassen kann. Es ist also so, wenn dann der Benutzer ganz schlau ist und guckt, ob er jetzt so ein Virus hat, gell, dann guckt er natürlich so mit Steuerung Alt entfernen, wir kennen das alle, und Task Manager, dann sieht er halt, na, vielleicht momentan sieht er nicht so viel. Ich glaube, mein Toshibet hat keinen Bock mehr auf diesen Vortrag, ist aber nicht nett, finde ich. Sekunde. Aufwachen. Er ist beleidigt. Ich sehe es ja ein, ich boote ja nachher wieder ein anderes Betriebssystem, ist ja okay. Okay, dann muss ich es halt erzählen. Irgendwie ist jetzt gerade mal Ende Gelände, scheint's. Also die Maus bewegt sich und der Zeiger auch noch, aber wir ahnen, dass sie war ja Interrupt gesteuert, wie gesagt. Wenn sie gepult wäre, würde sie sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr bewegen. Okay, kann es aber auch voll zu Ende sagen. Also der Gag an der Sache ist natürlich, dass man eben keinen weiteren Prozess braucht und dass das alles freundlicherweise der Windows Explorer regelt. Und das Nette an Windows ist ja auch, dass man solche ActiveX-Controls sehr schön verbreiten kann. Wir kennen alle die üblichen Methoden. Also die Leute, die sich viel Arbeit machen, die machen da so ein Zertifikat in der ActiveX-Control und so. Die sich ein bisschen weniger Arbeit machen, die schreiben sich einen Wurm, damit die Distribution etwas einfacher funktioniert. Kennen wir ja alle. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man das noch ein bisschen kombinieren würde, vielleicht, das wäre so eine lustige Idee noch am Rande, mit wir buchen auf zufällig ausgewählte Konten, zufällig ausgewählte Beträge und sorgen dafür, dass die eigene Kontonummer bestimmten mathematischen Eigenschaften genügt, die es wahrscheinlicher machen, dass mehr Geld bei mir ankommt. Dann könnte man dadurch auch, würde ich sagen, ein ganz kreatives Bankennetz aufbauen. Okay. Wie kann man sich jetzt gegen den Käse hier schützen? Wahrscheinlich, indem man bootet. Gell? Ich probiere es mal. Mal gucken, wer zuerst fertig ist, mein Vortrag oder das Notebook. Wie kann man sich schützen? Also, um es klar zu sagen, unter Windows gar nicht. Das ist in etwa der Schutz, der da momentan möglich ist nach Stand der Technik. Ich muss allerdings sagen, auf dem Macintosh ist genau das gleiche Spiel, auch unter Mac OS 10. Ist genauso möglich, gibt dieselben Techniken, ganz analog, auch gar nicht. Unter X11, bei verschiedenen X-Servern, es gibt X11-Implementierungen, die haben so ein Sicherheitssystem für Nachrichten. Bei manchen Servern ist das standardmäßig angeschaltet, beim anderen muss man das konfigurieren, also da wäre es theoretisch möglich. Ich würde aber basierend auf diesen Ideen hier dringend dazu empfehlen, wenn jemand Internetbanking macht, dann möge er sich doch einfach eine Banking-Software unter einem anderen Betriebssystem vielleicht auf eine CD brennen und von der immer kalt booten. Das ist so die einzige Möglichkeit, die mir so einfällt, um überhaupt Internetbanking zu machen. Wenn wir aber mal von dem Internetbanking ein bisschen wegdenken, dann fällt euch sicher auch ein, wie lustig das genauso gut mit dem DTA geht, mit dem Datentransfer auf Diskette und ähnlichen Dingen. Also überhaupt mit dem Computer solche relevanten Buchungen zu machen, ist vielleicht ja eine mutige Tat, sage ich mal. Okay, ich hoffe, das hat euch einigermaßen angesprochen. Wir brauchen nämlich noch, also ein Student von mir hat schon zugesagt, dass er ein bisschen mithackt und ich wollte das jetzt als Projekt bei meinen Freunden vom CCC Ulm vorschlagen, dass wir da jetzt eine schöne Referenzimplementierung machen. Ich weiß nicht, ob man das gleich so mit Netzwerktechnik in den Banken und so machen muss, aber man könnte ja das ein bisschen freundlich sein. Ich habe mir schon auch ein paar Zeilen Code für den Internet Explorer überlegt, geht aber auch mit Mozilla hervorragend unter Windows. Also da ist man zum ersten Mal nicht browserabhängig. Von daher möchte ich mich momentan für eure Aufmerksamkeit bedanken, erwarte jetzt eure Fragen in irgendein Mikro rein und erwarte natürlich, dass irgendjemand vielleicht auch Bock hat, da ein bisschen mitzuhacken, ist doch lustig. Okay, danke schön. Die Fragen. Ich habe die Leute wieder platt geredet, das darf nicht wahr sein.
Hallo. Gerade bei Homebanking würde ich empfehlen, Chipkartenleser Klasse 3 zu nehmen. Die haben eine externe Tastatur, ein externes Display. Da kann man die Daten kontrollieren, die man eingegeben hat, und die gelangen dann gar nicht erst in den Rechner.
Gegenfrage: Gibst du da auch die Kontonummer und den Betrag in?
Genau.
Okay.
Und da kommen sie gar nicht erst im Rechner an und können nicht manipuliert werden. Und da das Ding ein eigenes Display hat, ist das dann sicher.
Gut, ja, das ist halt die Alternative. Du nimmst einen anderen Rechner, ja. Okay, stimmt. Irgendwelche Anmerkungen sonst? Also mich würde das freuen. Auch so kreative Vorschläge, wie man das mit dem Bankennetz vielleicht noch ein bisschen erweitern könnte. Also ich habe mir überlegt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, vielleicht sowas wie technischen Datenschutz mit Kontennetzen zu machen. Das wäre doch eine Idee. Man bräuchte nur immer 3 Nummernkonten nehmen. Also so ähnlich wie bei einer Mixerkette vielleicht, bräuchte man immer nur mindestens 3 Nummernkonten in jedem Gesamtbuchungsvorgang, sage ich mal. Okay, also wir haben Zeit gespart, das passiert mir auch selten. Ja, bitte. Moment, Mikro.
Die wollen dich alle hören. Ja, machst du dann selber das Banking so ganz normal mit Zettel und Post und Briefmarke und so?
Also ich gehöre zu diesen altmodischen Leuten, die ihre Überweisungsträger so mit einem Kuli ausfüllen, aber meistens muss ich gestehen, mache ich das gar nicht. Da bin ich Da bin ich Gott sei Dank nicht zuständig und dann hinterher auch nicht schuld.
Also eben, dann macht es jemand anders und dann ist der schuld, so ungefähr.
Ja gut, St. Florian greift natürlich immer, klar. Aber ich gehöre zu den altmodischen Leuten, also die tatsächlich so Stift und Papier nehmen, ja.
Ja, was meinst du denn, wer das Ganze dann aus dem Zettel in den PC überträgt? In der Sparkasse oder wo auch immer du das dann hingeschickt hast.
Ja, du bringst,
also das greift da ja auch.
Ja, du bringst ein gutes Argument, weil so wie ich den Presentation Manager von OS 2 kenne, geht das da auch. Also ich wüsste nicht, dass der irgendeinen Schutz gegen Hooks hat.
Bitte?
Da habe ich einen Paper Trail. Könntest du das in ein Mikro sagen? Wir haben einen OS halbe Experten hier, bitte.
Nein, nicht in Bezug auf OS halbe, sondern in Bezug auf schriftliche Überweisungen. Du hast Papier in der Hand, du hast den Durchschlag und die Bank hat irgendwo das Papier. Und wenn der was Falsches eingibt, das vom Papier differiert, lässt sich es nachvollziehen.
Ja, yeah,
bei der reinen Online-Geschichte lässt sich nicht nachvollziehen.
Gut, das ist schon klar. Bei der Online-Geschichte habe ich ja üblicherweise alle 2 oder alle 4 Wochen meinen Kontoaufzug auf Papier zugeschickt. Und das ist eben die Zeitdifferenz, in der ich mit meinem WOM und meinem Netzwerk kreativ arbeiten kann. Bevor es arg auffällt. Obwohl viele kleine Beträge ja auch ganz okay sind. Aber da hast du natürlich recht. Da habe ich direkt die Kontrolle auf Papier. Hoffentlich noch. Hoffentlich guckt das jemand auch an dann. Okay, dann darf ich mich zunächst mal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.